Schönen guten Abend. Ich möchte Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Ringvorlesung Medienphilosophie mit Marie-Louise Angerath begrüßen. Wir haben uns kurz unterhalten und ja, ich soll die Einleitung ruhig ein wenig persönlich machen. Wir kennen uns seit langem. Wir sind fast gleich alt. Wir stammen aus demselben schönen Ort vom Bodensee. Wir haben uns in Wien kennengelernt beim Studium. Das war relativ interessant, denn aus diversen Interessen haben wir Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Aus purer Verzweiflung.
Weil es keinen Film und keine Medienwissenschaft gab.
Ja. Es gab keine Medienwissenschaft. Also Medientheorie war zu jener Zeit in den 80er Jahren noch ein Terminus, den einfach keiner gekannt hat. Es hat nicht existiert. Und mit Stanley Cavell und anderen Autoritäten aus dem angloamerikanischen Raum kam dann erstmal so ein bisschen Filmtheorie, Arsenio und andere. Also man hat dann langsam begonnen an der Philosophie, am Philosophieinstitut, sowas wie Medientheorie zu machen. Und Marie-Louise hat mich dann auch darin bestärkt, sie war mir immer ein Jahr voraus, nicht nur zeitlich, sondern auch intellektuell und theoretisch, von der Kommunikationswissenschaft zu wechseln zur Philosophie. Ob das so gut war, wir hatten dann denselben Doktorvater und wir haben gerade vereinbart, darüber sprechen wir jetzt nicht nochmal, das ist lange her und im Orkus der Vergangenheit verschwunden. Noch so eine persönliche Erinnerung schwappt drauf, ich saß irgendwann mal im Zug nach Frankfurt, um einen Vortrag zu halten, und treffe sie dort und sagt: Marie-Louise, wir kennen uns doch, wo fährst du hin? Sagt sie: Ich bin Gastprofessorin in Bochum. Ja, warst du gerade am Weg auf eine Gastprofessorin? Dazwischen ist einiges passiert. Frau Angerath hat neben dem Studium im österreichischen Rundfunk gearbeitet. Das ist auch eine wichtige Erfahrung. Also sie kennt Medien von innen und nicht nur aus Texten. Sie hat publiziert. Sie war nach ihrer Promotion in Wien Assistentin an der Universität Salzburg und hat dann als Apart-Stipendiatin habilitiert, war in Australien, Kanada, Amerika, als Auslandserfahrung, alles Mögliche. Ihr Thema war, und das ist auch wichtig, feministische Medientheorie, Wandel medialer Körperbilder, Frauen in den Medien, Forschungsprojekte, auch die Habilitation ging über geschlechtliche Identität und ihre Spiegelung in den Medien, also Medienkörper. Sie war Gastprofessorin an vielen Universitäten, an der HDK Berlin, Filmwissenschaft Bochum, Vertretungsprofessur, glaube ich, Frau Koch war das, in Zürich und an vielen anderen Orten als Vortragende und Forschende. Sie ist jetzt Professorin an der Kunsthochschule für Medien in Köln, war dort ursprünglich Beruf für Gender und Medien, jetzt ist irgendwas mit Medien, Kulturwissenschaft. Sie war ebenso Prorektorin an der KHM und Rektorin 2007 bis 2009. Sie müssen sie also nicht mehr mit Magnifizenz ansprechen. Marie-Louise Angerath hat selbstverständlich viel geforscht, unter anderem als Fellow am Zentrum für Literaturforschung in Berlin, am Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissenschaften in Wien, ist Mitglied des Hochschulrats der Akademie der Bildenden Künste in München und hat natürlich auch publiziert, ich nenne von vielen Beiträgen und Essays und Artikeln, die zwei Bücher, die am bekanntesten sich mit ihrem Namen verbinden, Body Options, Körperspuren, Medien, Bilder, 1999, 2007 im Diaphanes Verlag, Vom Begehren nach dem Affekt. Das sind nur zwei Beispiele für ihre Publikationen, Sie finden sie alles online. Marie-Louise Angerath wird heute sprechen über Medientechnologien und Autoaffektion. Marie-Louise, wir freuen uns auf deinen.
Vielen Dank, Frank. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einführung. Und ich gestehe Ihnen gleich zu Beginn, dass ich Vorträge, die im Rahmen von einer Ringvorlesung angekündigt sind, für mich auch immer so etwas wie einen Arbeitsprozess beinhalten dürfen. Also, dass Sie kein ganz fertiges Produkt jetzt bekommen, was sozusagen von Anfang bis Ende fertig ist, sondern ich nehme diese Herausforderung immer gerne an, um sozusagen wirklich auch ein bisschen, ich klingt ein bisschen blöd, aber ein bisschen öffentlich zu denken und mit Ihnen zu denken und von Ihnen, danke vielmals, die Kommentare und Anregungen und kritischen Bemerkungen wahrzunehmen, weil es ist ein Thema, an dem ich schon lange sitze und immer wieder in verschiedenen Etappen sitze, weil es ist A, ist es etwas, was sehr, sehr aktuell ist und bei aktuellen Thematiken wie eben dem Affekt oder dem Affektiven ist es manchmal schwer hinterher zu hoppeln. Manchmal ist es auch ein bisschen doof, wenn man immer das Gefühl hat, man ist sozusagen immer um eine Spur zu langsam, aber man kann irgendwann auch sagen, es ist einfach so und man kann auch dieses, was sozusagen immer einem vorauseilt, einfach auch mal kurzfristig ignorieren. Das ist das eine, dass man sozusagen immer so an der Spitze der Zeit arbeitet, aber gleichzeitig sind natürlich diese Spitzen der Zeit immer mit großen Bögen in eine Vorgeschichte verknüpft und diese Bögen sozusagen immer mitzudenken und die Verbindungen, mögliche Verbindungen aufzumachen, die man in aktuellen Diskussionen vielleicht eben nicht so deutlich hört und sieht, das ist mein Anliegen. Und mit dem Body Option Band, den der Frank Hartmann erwähnt hat, das ist interessant, kam 1999 heraus und das war eine Geschichte, wo ich sehr viel in Australien, sehr viel in Kalifornien und Australien gearbeitet habe. Das war eine Zeit, das war die Hochblüte der Auseinandersetzung mit Körpertechnologien, mit Fragen von, was machen die Technologien mit dem Körper, wie werden die Körper transformiert, was bedeutet das für Subjektivität, damals hieß es noch für Identität. Und als ich damals in Kalifornien angekommen bin, dachte ich mir, die ganze Welt spricht nur, arbeitet nur über Körper, über queere Körper, über eben die neuen, sogenannten neuen Technologien. Und am Ende dieses Bandes von Body Option, der dann fertig gemacht wurde nach meiner Erfahrung in Australien, und Australien ist, also speziell Sydney, eine Hochburg der Deleuzeschen Philosophie. Und als ich noch sehr, sehr stark geprägt von der Psychoanalyse, auch in meiner ganzen intellektuellen Sozialisation und der feministischen Filmtheorien, die eben sehr, sehr stark seit den 70er Jahren auf der Ideologiekritik und der Psychoanalyse sich aufbauten, kam eben nach Sydney und wurde mit dieser Deleuzeschen Philosophie geradezu brachial konfrontiert. Und dort ging es ausschließlich um Körper, es ging um die Konzeptionen bei Deleuze, um etwas anderes werden, es ging um den Körper ohne Organe und am Ende meines Bandes steht, am Ende ist das letzte Kapitel der Frage gewidmet, ob es denn so etwas gibt, was schneller ist als das Bild, also im Sinne von etwas, was schneller sich sozusagen wahrnehmen lässt, ohne dass wir es wahrnehmen, ist sozusagen etwas unterhalb oder jenseits des Visuellen, was schon sozusagen im Einsatz ist, ohne dass wir es wissen. Und ich habe dort den Affekt angesprochen. Und ich habe den Affekt nicht zufällig angesprochen, weil es mir gerade so eingefallen ist, sondern ich habe in Sydney den Brian Massumi damals kennengelernt, das war Mitte der 90er Jahre, der heute, wie Sie möglicherweise alle wissen, zu den meistzitiertesten Affekttheoretikern zählt. Und der Brian Massumi, der war dort in Sydney als Forscher auch unterwegs und hat mir damals erzählt, er würde an einer Kulturtheorie des Affektiven arbeiten. Ich war dann sehr neugierig, was herauskommt. Es kam lange Zeit gar nichts von ihm. Es gab lange Zeit keine Publikationen. Und erst später kamen dann Bücher, die speziell zum Affekt Stellung bezogen. Ich glaube, eine Kulturtheorie des Affektiven hat er bald aufgegeben. Aber nur so viel sozusagen. Und jetzt heute sitze ich wieder an dem Affekt oder seit langer Zeit am Affekt. Und es hat sich aber nicht nur sozusagen mein Interesse verschoben, sondern es hat sich sozusagen der ganze Kontext, die ganze Diskussionslandschaft hat sich begonnen zu verschieben. Und etwas, was Mitte der 90er Jahre schlichtweg unvorstellbar gewesen wäre, nämlich einfach das Affektive und den Affekt einfach so in die Runde zu werfen, ohne dass man sofort gefragt worden wäre, was soll denn das? Und es geht doch um vielmehr um die Frage der Wahrnehmung, der Repräsentationskritik, hat sich das heute grundlegend verschoben. Und ich denke mir, dass Sie diese Verschiebungen sehr wohl hier mitbekommen. Und was ich heute Ihnen vorstelle, ist ein Versuch, Ihnen zu zeigen, was sozusagen im Moment eben, was ich schon angesprochen habe, etwas in den Medientechnologien, also im Diskurs oder in der Diskussion zu den Medientechnologien aktuell verhandelt wird, ist eben so etwas jenseits oder unterhalb des Visuellen. Gibt es medientechnologische Einsätze, die eben auf etwas anderes als die visuelle Wahrnehmung abzielen, die eben sozusagen so etwas wie einen körperlichen Einsatz erfordern? Und da habe ich seit längerer Zeit, bin ich eben an der Überlegung, den Affekt als jenes Moment der Verbindung, aber gleichzeitig auch als jenes Moment der Lücke zu bestimmen, wo medientechnisch eingegriffen wird oder möglicherweise ein Platz, ein Ort, eine Spanne, eine Dauer sich auftut, in der medientechnischer Zugriff möglich wird. Und ich hoffe, dass Sie sozusagen durch den Durchlauf sehen, wie ich diese Verschiebungen benenne. Und ich mache es mit drei filmischen Beispielen auf die Gefahr hin, dass der Lorenz Engel jetzt gleich einen Schreck bekommt, weil er bei mir manchmal das Gefühl hat, dass ich die Filme als Beispiel nehme, sozusagen als Bebilderung, im Sinne der Bebilderung. Aber ich habe das sehr, sehr bewusst ausgewählt, diese Beispiele heute, dass sie sozusagen anleitend sind für die inhaltliche Auseinandersetzung, die ich Ihnen vortragen möchte. Der erste Film, der erste filmische Beitrag kommt von Martin Arnold. Martin Arnold ist ein österreichischer experimenteller Filmemacher. Das ist noch nicht von Martin Arnold.
Das ist meine Bildershow.
Das ist Ihre Bildershow, die sich jetzt eingestellt hat. Ah, hier sind wir zurück. Martin Arnold ist ein österreichischer experimenteller Filmemacher, der seit dem Ende der Anfang der 90er Jahre mit seinen Filmen, mit seinen metrischen Filmen sehr bekannt geworden ist. Am bekanntesten sind seine Arbeiten Pièce Touchée aus dem Jahre 1989, Passage Lackt aus dem Jahre 1993, das ich Ihnen jetzt zeigen werde, einen Auszug hieraus. Dann ein weiterer bekannter Film von ihm, Alone Life Wastes Andy Hardy von 1998 und mit De-Animated 2000 ist er nochmals in ein anderes Metier, filmisches Metier, also eine Arbeitsweise eingestiegen. Martin Arnolds Lehrer war Peter Kubelka. Und Peter Kubelka, war, ich weiß nicht, ob Sie über den Namen gestolpert sind, ich nehme an, ja, war lange Zeit an der Städelschule auch als Professor für Filmtheorie und er hat dort eine bemerkenswerte Klasse geleitet, Film und Kochen als Kunstgattung. Und Kubelka war jemand, der sozusagen obsessiv mit dem einzelnen Bild beschäftigt hat, der sozusagen dieses Bild, filmische Bild ganz, ganz ernst und wichtig genommen hat. Und seine Filme wurden als metrische Filme sozusagen bezeichnet. Also die Konzentration auf das einzelne Bild. Und Martin Arnold, wer kennt diese Arbeit? Haben Sie die schon mal gesehen oder gehört? Dann zeige ich Ihnen das jetzt. Sie werden ziemlich schnell begreifen, was er macht und worum es geht. Es ist Killing the Mockingbird, ist sozusagen die Grundlage. Er arbeitet mit Found Footage und zwar speziell mit gefundenem Material aus Hollywood-Filmen der 40er bis 60er Jahre und die werden von ihm auf eine ganz, ganz spezifische, ihm sehr eigene Weise bearbeitet. Stopp es hier. Ich glaube, es ist ziemlich klar, was das Arbeitsprinzip ist. Es wird jede Bewegung wird geschnitten und wird wiederholt, gedehnt, wieder zusammengeschnitten. Und er hat es 93 gemacht. Es gab kein digitales Verfahren, sondern er hat es analog gemacht. Ich zeige Ihnen, es gibt einen kleinen Beitrag, den ich gefunden habe auf YouTube, wo er seine Arbeitsweise erklärt. Und ich möchte Ihnen die was ganz kurz zeigen, weil es, glaube ich, schon nochmals diese Materialität dieses filmischen Schneidens und Klebens.
Ja. Ein Sendemotiv, meine eigene primitive Konstruktion, einen Optical Printer. Hier habe ich eine Bildbühne. Diese Bildbühne sind da zwei Schiffe eingebaut. Und ich kann nun das einzelne Filmbild in diese Schiffe einhängen. Dann habe ich oben die Schiffe mit einer Kamera dazu. Das kann ich hinschwenken. Und so kann ich nun die Bilder, also jedes Bild für Bild quasi, auch fotografieren. Und sozusagen die Bilder von Original in meine Kamera übertragen.
In den einzelnen Kadern habe ich noch keine Information darüber, welche Bewegung jetzt tatsächlich
ablaufen wird. Genau das mache ich mir in meiner Bearbeitung zunutze. Es ist zum Beispiel hier bei diesem Kuss, ist es so.
Das ist ein ganz wichtiger Satz. Auch wenn es jetzt ein bisschen lehrerinnenhaft ist, was ich mache. Aber er sagt, es ist in dem einzelnen Kader habe ich noch keine Information darüber, in was für eine Bewegung folgen wird. Also sozusagen, es ist die Bewegung noch offen. Aber sie kommt. Also sie ist sozusagen, sie ist da und sie ist aber noch nicht, um es jetzt ein bisschen in einer philosophischen Sprache zu sagen, noch nicht aktualisiert. Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau diese Kaderfolge hin und her fahre, wo das Mädchen ihn noch nicht küsst, wohl aber schon ihre Hand auf seine Schulter legt, dann entsteht sozusagen ein Streicheln auf seiner Schulter. Das heißt, die Bewegung, die ursprünglich einfach ein Teil der Hinbeuge, der zum Kuss Hinbeugebewegung war, ist etwas Eigenständiges und wird zu einer Streichelbewegung. Lasse ich nur diese Streichelbewegung lang genug ablaufen, dann kriegt das Ganze etwas sehr was Tiefes rein. Das heißt, aus dem normalen Kuss, also für den Erzieher oder für den Papa oder wer immer das da jetzt sein mag, wird ein massives Streicheln. Ich schreibe die Bewegung um in der Abfolge und ändere damit die Bedeutung auch. Also indem ich die Bewegung umschreibe, kann ich auch Bedeutungen umschreiben.
Okay. Warum dieses Stück von Martin Arnold hier? Auf geradezu obsessive Weise mit seinen Arbeiten hat er begonnen, Figuren aus der Deleuze'schen Kinotheorie, in der das Konzept von Wiederholung und Differenz von zentraler Bedeutung sind, zu bearbeiten, umzusetzen, zu übersetzen, um dieses auf das Intervall im Kino, auf dessen Bildsequenzen zu übertragen. Jede Bewegung ein Bild, jedes Kader eine neue Zeiteinheit und dieses als Loop in eine Dauer eingeschrieben. Also das ist sozusagen als Arbeitsprinzip für mich ganz wichtig und Sie werden, glaube ich, gleich verstehen, warum. In den Kinobüchern das Bewegungsbild und das Zeitbild hat Deleuze, und ich denke mir, das muss ich Ihnen hier in Weimar nicht ausführen, das kennen Sie vermutlich sehr, sehr gut, die Figur der Affizierung bzw. der Selbstaffizierung eingeführt. Und diese als Bewegung des Gedächtnisses beschrieben. Deleuze bestimmt dort die Wahrnehmung als den amodalen, den asubjektiven Part, Gedächtnis hingegen als die Bewegung, die sich selbst affiziert, die eine Art Selbstberührung im Sinne von Kant unternimmt. Deleuze hat im Zeitbild, wie Michaela Ott dies schön zusammengefasst hat, die philosophische Annahme, Zitat, bestätigt gesehen, dass Primäraffizierung mit der Selbstkonstitution und Selbstwiederholung der Zeit beginnt. Und Deleuze schreibt dazu Folgendes: Kant zufolge ist die Zeit die Form, in der das Gemüt sich selbst affiziert, ganz wie der Raum die Form ist, in der das Gemüt von etwas anderem affiziert wird. Die Zeit ist folglich Selbstaffektion und bildet die wesentliche Struktur der Subjektivität. Aber die Zeit als Subjekt oder eher als Subjektivierung nennt sich Gedächtnis. Von diesen Bestimmungen gehe ich jetzt weiter. Das war sozusagen mit den Kinobüchern von Deleuze und dort wurde eben diese Figur des Affekts, des Affektiven zentral. Und von dort aus hat sozusagen dieser Affekt als ein Ursprung, als ein Ursprung in der Medientheorie seinen Weg begonnen. Es gibt viele andere Wege des Affektiven und man muss sozusagen sich in der Debatte ziemlich genau verständigen, von welchem Kontext man spricht, weil sonst kommt man ein bisschen in Kraut- und Rübengarten. Ich komme zum nächsten Punkt, Rahmen, Rahmung, Intervall, Schnitt, Wiederholung, Dauer. 2004 erscheint ein Buch von Mark B. Hansen, New Philosophy for New Media, der ein Unterkapitel betitelt mit Framer Framed. Im Mittelpunkt stehen dabei die digitalen Bilder, also 2004, das ist noch nicht so lang her, aber in der Zwischenzeit, in den letzten Jahren hat sich da viel in der Diskussion verschoben. Stehen die digitalen Bilder, ihre Produktion, ihre Rahmung und ihr Effekt auf die Betrachter und Betrachterinnen. Hansen ist, wie so viele andere, über seine Deleuze-Lektüre zur Wahrnehmungsphilosophie zu Henri Bergson gelangt. Und dessen Terminus des affektiven Körpers sowie die Welt als Bild verwendet er, um verschiedene Beispiele in der Netz- und Videokunst zu analysieren und um seine These zu belegen, dass die digitalen Bilder rahmenlos geworden sind und nach einem Framer, nach etwas verlangen, das denn diesen Rahmen sozusagen wiedergibt, wodurch der affektive Körper für ihn ins Spiel kommt, durch den der Betrachter, die Betrachterin die Welt wahrnimmt. Die Welt fühlt und die Welt selektiert. Hansen setzt in seinem Band nicht ausschließlich Bergsons These vom affektiven Körper in Bezug zu den digitalen Medien, sondern er unterzieht im selben Atemzug Deleuze Kinotheorie einer sehr lauten Kritik, damals noch einer sehr lauten Kritik. Deleuze habe nämlich im Unterschied zu Henri Bergson den Affekt vom Körper losgelöst und diesen den technischen Prozedere dem Kino überantwortet. Deleuze bestimmt den Affekt als Modalität der Wahrnehmung und nicht, wie Hansen kritisch anmerkt, als autonome Modalität des Körpers. Deleuze löse den Affekt also vom Körper und überantworte ihn dem Bewegungsbild. Damit ist der Affekt jedoch eine Dimension außerhalb des Subjekts und eine Frage des Technischen. Wir werden im weiteren Verlauf jetzt meiner Ausführungen sehen, wie Affekt und Technik, also zumindest in meiner Konzeption, die ich versuche, sich zunehmend gegenseitig verstärken bzw. letztlich sogar austauschbar werden, bzw. sich Technik als spezifische Form der Verzögerung als Affekt in den lebendigen Organismus einzuschreiben beginnt. So sozusagen meine sehr, sehr krude These, die ich versuche hier weniger zu belegen, schon stichfest, sondern aufzuspannen. Hansen zitiert nämlich bereits in der neuen Philosophie Entwicklungen in den Neurowissenschaften, die belegen sollen, dass der Körper, wie es Bergson eben beschrieben hat, Information rahmt. Bei Bergson heißt es nämlich, dass Wahrnehmung ohne Affekt nicht möglich ist, dass man nämlich bedenken muss, wie es bei Bergson heißt, dass unser Körper kein mathematischer Punkt im Raum ist, dass seine virtuellen Handlungen sich mit dem Aktuellen vermengen und durchdringen. Mit anderen Worten, dass es keine Wahrnehmung ohne Empfindung gibt. Die Empfindung ist demnach das, was wir vom Inneren unseres Körpers dem Bilde der äußeren Körper zufügen. Soweit Bergson. Für Hansen heißt dies, dass der Körper des Betrachters, der Betrachterin, für die Rezeption, damals sprach er noch ausschließlich von digitalen Bildern, nicht nur von neuer, sondern wie er meint, ausschließlicher Zentralität ist. Er schreibt, in a very material sense, the body is the co-processor of digital information. Bergson hat die Welt als Bild verstanden, indem wir uns selbst ein besonderes Bild, wie es bei ihm heißt, bewegen. Es gibt, schreibt er, keine Wahrnehmung, die sich nicht in Bewegung fortsetzt. Doch genau in dieses Moment der noch nicht Bewegung, das Intervall, das Bergson zwischen der einen Bewegung und der anderen Bewegung setzt, hat Deleuze nun als das Moment des Affekts bezeichnet. Diese zeigt eine Bewegung an, die noch nicht Aktion ist. Der Affekt ist das, was das Intervall in Beschlag nimmt, ohne es zu füllen oder gar auszufüllen. Er taucht plötzlich in einem Indeterminationszentrum auf, das heißt in einem Subjekt. Es gibt also eine Beziehung des Affekts zur Bewegung im Allgemeinen, aber gerade hier im Affekt hört die Bewegung auf. Und wenn Sie jetzt an den Satz denken, den ich vorher noch so betont habe beim Martin Arnold, dass sozusagen dieses eine Bild noch keine Bewegung sozusagen zeigt, aber die Bewegung ist schon enthalten und sozusagen ist noch offen, in welche Richtung diese Bewegung gehen wird. Dieses Moment des noch nicht als Potentialität ist es nun, was das Affektive meiner Meinung nach derzeit sehr, sehr attraktiv macht, gleichzeitig jedoch aber auch die Bestimmung ist, wie ich zeigen möchte, die zu zahlreichen Missverständnissen führt in der derzeit überaus hip geführten Affektdiskussion. Intervall, Affekt, die fehlende halbe Sekunde. Mitte der 70er Jahre, jetzt komme ich interessanterweise auf etwas zurück, wo wir beide studiert haben in Wien, da konnte man damals hören in der Medien- und Kommunikationswissenschaft, also im deutschsprachigen Raum, von einer Medienforscherin, von einer Medienpädagogin, von der Hertha Sturm, die mit ihrem Forschungsteam die sogenannte, wie sie es bezeichnet hat, fehlende halbe Sekunde entdeckt hatte. In Untersuchungen zum Fernsehen, zum Fernsehkonsum von Kindern, haben die Forscher um Hertha Sturm herausgefunden, dass die Reaktion, und die Reaktion wurde damals als körperliche gemessen und als körperliche auch betrachtet, wichtig, ging ausschließlich um eine körperliche Reaktion, die sozusagen dann in ein Gefühl übersetzt wurde. Also sie haben festgestellt, dass die körperlichen Reaktionen sozusagen dem, was den Kindern vorgesetzt wurde, an filmischem Material verquer war. Wenn der Film traurig war, war die körperliche Reaktion, sprich eine hohe Frequenz, hoher Pulsschlag, war sozusagen, was als fröhlich interpretiert wurde. Und umgekehrt bei einem fröhlichen Film, also mit einem fröhlichen Inhalt, war sozusagen die Körperreaktion langsam, wenig oder langsame Herzfrequenzen, langsamer Puls und so weiter, was als negativ, als traurig interpretiert wurde oder als gelangweilt interpretiert wurde. Aus dem heraus, und da gibt es jetzt eine lange, lange Tradition, die ich Ihnen jetzt vorführen könnte, worauf das sozusagen diese Interpretation des Affektiven als sozusagen niedrige Stimulation, hohe Stimulation und so weiter, das ist etwas, was, wo sie genauso auf etwas zurückgegriffen hat mit ihrer Forschung, was schon existiert hat. Aber jedenfalls haben sie das interpretiert mit dem Hinweis an die Fernsehmacher, sie mögen doch bitte die Bilder, die Musik und den Text kongruent produzieren und nicht gegenläufig, sodass sich die Information verstärkt und die Kinder dementsprechend mit ihrer Wahrnehmung hintankommen. Weil eben, wie Sie schreiben, es fällt eine halbe Sekunde und in dieser halben Sekunde wissen wir nicht, was passiert. Die ist sozusagen weg. Und der Grund, schreibt eben die Hertha Sturm in zahlreichen ihrer Bücher, die fehlende halbe Sekunde, also eine Zeitspanne, die zwischen Wahrnehmung und Reaktion vergeht, ohne dass man feststellen könnte, was in dieser verlorenen Zeit passiert. Als die Untersuchungen zum gestressten Fernsehzuschauer posthum publiziert wurden, fanden sie allerdings wenig Beachtung. Das war zu der Zeit, so in der Mitte der 70er Jahre, 80er Jahre, als es in den Medienwissenschaften schon ganz andere, in der Filmwissenschaft vor allem, eine ganz andere Diskussion gab und die eben vor allem sehr psychoanalytisch dominiert war, ideologiekritisch und eben auch in der Zeit bereits auch von Deleuze sozusagen in ersten Ausläufer konnte man bereits sehen und mitbekommen. Also mit abfälliger Geste wurde damals diese empirische Zuschauerforschung abgetan und stattdessen eben der visuellen Lust, der Interpretation von visueller Lust, der Vorzug gegeben. Hertha Sturm hatte zu einem falschen Zeitpunkt mit falschen Mitteln versucht nachzuweisen, dass Fernsehen mit etwas mit Affektionen zu tun hat und dass Wahrnehmung sozusagen ganz stark durch diese Affizierung geprägt ist. Was fehlt, beziehungsweise was die Wirkmächtigkeit der Emotionen, wie es bei ihr heißt, so stark macht, so die Medienpädagogik, ist eben eine fehlende halbe Sekunde. Nun, diese fehlende halbe Sekunde treffe ich jetzt, und darum hat auch mein kleiner Einspann vorhin Sinn gemacht, auf die treffe ich interessanterweise wieder in Sydney Mitte der 90er Jahre. Und zwar erzählt mir dort der Brian Massumi, den ich auch schon vorhin genannt habe, erzählt mir freudestrahlend, er hätte eben einen Text gelesen und da ging es um die fehlende halbe Sekunde. Und ich habe ihn gefragt, welcher Text es war, und er erzählt mir eben die Hertha Sturm, die in der Mitte der 70er Jahre, als sie gearbeitet hat, diese fehlende halbe Sekunde entdeckt hat. Und ich habe zu ihm gesagt, wir haben das damals gelesen, wir fanden das ziemlich banal und haben uns nicht weiter damit beschäftigt und fanden das auch völlig uninteressant. Aber er hat sich auf jeden Fall jetzt mit seiner Arbeit auf diese fehlende halbe Sekunde konzentriert und meinte eben, übersetzte diese jetzt in sein Deleuze'sches Verständnis oder in sein Deleuze Verstehen. Mit The Skin is Faster Than the Word umschrieb Massumi damals seine Definition des Affekts als eine Intensität, die einer anderen Ordnung angehört. Intensity is embodied in purely autonomic reactions most directly manifested in the skin, at the surface of the body, at its interface with things. Also Affekt ist etwas ganz Autonomes, eine körperliche Reaktion, die nichts mit Bewusstsein, die nichts mit Gefühlen zu tun hat, die auch nichts mit Subjektivität zu tun hat. Neben der Affektdefinition von Deleuze, die die Basis von Massumis Arbeit bildet, war also noch etwas anderes im Spiel, worauf sich diese Definition stützte, denn er referierte tatsächlich eben auf die fehlende halbe Sekunde. Diese ist bei Massumi nun jedoch kein Terrain, ein Terrain, wo man nicht weiß, was passiert, oder eine leere Dauer, sondern es ist eine Zone des Affekts, in der zu viel passiert, und zwar zu viel, als dass man es wahrnehmen könnte. Der Affekt ist nach Massumi eine Virtualität, die Aktualität als die Dimension des Potenziellen ermöglicht und wo sich sozusagen die Vergangenheit in die Zukunft öffnet und sozusagen mit keiner Gegenwärtigkeit, die von sich aus sprechen kann oder die für sich sprechen würde. Die fehlende halbe Sekunde und der Affekt sind, wie zahlreiche Beispiele heute belegen, inzwischen längst in den Laboren der Neurowissenschaften angelangt, um dort beispielsweise als Short Delay von Benjamin Lippert, ich denke mir, das ist etwas, was so bekannt geworden ist als derjenige, der mit der fehlenden Zeitspanne operiert, und als Affective Cognition, eine Bezeichnung von John Protavy, der sehr stark mit den Neurowissenschaften arbeitet, und die mit dieser Bezeichnung die Genese von somatischen Markern biokulturell zu bestimmen versuchen. Es gibt zahlreiche Publikationen mittlerweile zur fehlenden Zeit, die sozusagen bis zu Helmholtz zurückgehen und dessen Versuche aufzeigen, die dann auch in die Künste übergegangen sind. Marais als sehr bekanntes Beispiel, wo es darum ging, sozusagen den bewegten Körper, den sich bewegenden Körper aufzuzeichnen. Ich zeige Ihnen jetzt als Übergang zu einem nächsten Thema, wo es eben heute sehr, sehr stark um Affekt geht und um Bewegung und Körperbewegung, ein Tanz, und zwar nicht irgendeinen Tanz oder ein Tanzstück, sondern ein Tanzstück, das ganz stark an sich an den Martin Arnold, was wir vorhin gesehen haben, andockt. So, jetzt müsste diese... Und zwar ist es ein Stück von einer Wiener Choreografin, der Christine Geig, die mit ihren Tänzerinnen ganz lang Stücke erarbeitet, wo es eben um Bewegung, um Selbst, also um Bewegung im technischen Verbund geht, wo, wie Sie gleich sehen werden, wo die Tänzerinnen, deren Bewegungen aufgezeichnet werden, sodass sie anschließend oder währenddessen mit sich selbst, mit ihrem Körperbild, mit dessen Bewegungen in Kommunikation tritt. Also nicht in Kommunikation im Sinne von zwei Tanzen dann, sondern dass sozusagen diese ganzen Loops permanent den Tanz bestimmen. Und sie auch bei Kubelka gelernt hat und bei Kubelka in die Schule gegangen ist. Und das, was Martin Arnold im Film macht, macht sie jetzt aber eben im Tanz. Und schauen Sie mal, wie das funktioniert. Und der Tanz ist eben deswegen so wichtig für mich, dieses Beispiel als Übergang, weil ich glaube, dass man heute an dieser ganzen Auseinandersetzung mit Tanz, mit Tänzerinnen und Tänzern sehr viel über diese Faszination am Affekt und der Bewegung studieren kann. So. Vautrek. Und das ist jetzt die Tänzerin, die Sie hier sehen. Sehen Sie es einigermaßen okay? Trotz Licht. Hm? Sie tanzt jetzt, sie macht die ersten Bewegungen. Die Bewegungen werden, wie Sie sehen, hinten aufgezeichnet. Und die Choreografin, die Christine Geig, die hier vorne sitzt, macht mit ihrem Fuß, drückt sie aufs Pedal und bestimmt durch diese Bewegung, welche Aufzeichnungen wiederholt werden, beziehungsweise welche gedehnt werden in der Zeit, welche schnell ablaufen, sodass sich sozusagen ihr Körperbild, das Aufgezeichnete, in einen ganz anderen Rhythmus bewegt. Und auf der anderen Seite, was man nicht sieht, sitzt der Techniker und Musiker, die sozusagen über die Bewegung, die auf dieser Metallplatte passiert, sozusagen auch noch einen Musikrhythmus dazu ins Spiel bringen. Sie sehen hier im Film ein ganz ähnlicher Effekt wie bei Martin Arnold, nur dass der sozusagen durch die Körperbewegungen der Tänzerin produziert. Okay, also ich glaube, dass auch dieses Grundprinzip ist, wird klar aus diesem Ausschnitt, dass die Tänzerin produziert die Bewegungen, die werden aufgezeichnet und werden durch die Signalgebung der Choreografin eigengesteuert, was wiederum sozusagen ihre Bewegungen mit beeinflusst, beziehungsweise das eine totale Diskrepanz werden kann also sie sozusagen als Tänzerin macht ihre Bewegung und wird sozusagen permanent mit sich selbst konfrontiert. Und letzte Woche war sie in Köln bei mir in der KHM eingeladen und hat einen zweitägigen Workshop mit unseren Studierenden gemacht. Und da ging es eben sehr stark um diese autonomes Körpergedächtnis, ne? Also wie arbeiten die Tänzer und Tänzerinnen, um sich diese Bewegungen zu merken, und wie ist sozusagen sind sie irritiert durch dieses Bild des Körpers beziehungsweise mit anderen Tänzern gemeinsam. Also da gab es ganz verschiedene Beispiele. Wichtig auch, was die Christine Geig in ihrer Einführung eben betont hat, wie zentral für sie die Arbeit von Peter Kubelka war und eben von Martin Arnold, der sie sozusagen als eben durch seine Filme so inspiriert hat, und dass sie seit vielen Jahren eben mit Tänzerinnen und Tänzern arbeitet, wo sie auch mit der Sprache, also mit Gesang, mit Rhythmus arbeiten, das dann zu den körperlichen Bewegungen dazukommt. Dies ist ein Beispiel, also die Christine Geig ist jetzt ein Beispiel von vielen Tanzbeispielen, die ich Ihnen präsentieren könnte, wo es um Bewegung geht, um Aufzeichnung der Bewegung, um nämlich genau jenes Moment sozusagen in den Griff oder ins Bild oder in die Übersetzung zu bekommen, was uns sozusagen permanent entgeht. Die kleinen Bewegungen, die wir nicht mitbekommen, die wir bei den Tänzern auch nicht mitbekommen, weil wir nicht sehen können, wie sie sich sozusagen verständigen, kommunizieren untereinander. Es gibt ein Beispiel, das sehr bekannt geworden ist, Synchronous Objects, das ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht habe, weil ich nicht wusste, ob wir hier ins Netz hineinkommen. Wenn Sie Synchronous Objects eingeben, googeln, dann kommen Sie sofort auf die Homepage von diesem Projekt. Und zwar ist es eine von William Forsythe, ein eigens produziertes, programmiertes, eine Computerprogramm, um die kleinsten Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer von One Flat Thing Reproduced, ein Stück, das 2000 in Frankfurt uraufgeführt wurde als Grundlage genommen, um dieses Notationssystem zu entwickeln. Und Sie können es auf der Homepage fantastisch angucken. Sie können eine Tänzerin oder einen Tänzer, Sie können 2, 3, 4, 5, 6, Sie können sie in unterschiedlichen Übersetzungen angucken. Also und Sie können sich auf die einzelnen Bewegungen, die sogenannten Cues, diese ganz kleinen Bewegungen, also die beispielsweise darin bestehen, dass man mit der Augen zwinkert, also so ganz minimalst Bewegungen. Das sind Aufzeichnungsverfahren, die durchaus an alte Aufzeichnungsverfahren anschließen, meiner Meinung nach, die aber gleichzeitig für mich so ein Interesse an diesem, der Körper in Bewegung, und zu sehen sozusagen, was diesem Körper permanent in der Bewegung, also in unserer Wahrnehmung, entgehen muss. Ich zeige Ihnen jetzt ein anderes Beispiel, das sozusagen für mich die Fortsetzung bzw. die Weiterführung ist von der Christine Geig, die sozusagen damit überhaupt nichts zu tun hat, aber gleichzeitig in der Tanzszene oder in der Diskussion um bewegte Körper und affektive Körper also sehr heftig diskutiert wird. Und zwar ist es ein Beispiel von einer jungen Frau, die im Netz, auf YouTube können Sie das finden. Und zwar heißt das Stück In My Language, wurde 2007 produziert von Amanda Bax. Im ersten Teil, ich zeige Ihnen jetzt diese ersten Minuten, ist das, circa 8 Minuten, bewegt sich die Protagonistin mit flatterigen Händen und Armen zu einem sehr monotonen Singsang und berührt alle Gegenstände, die um sie herum sind, mit ihren Armen, mit ihren Fingern, mit ihrem Mund, mit ihrem Gesicht, mit ihrer Stirne. Und der zweite Teil des Videos, und da zeige ich Ihnen jetzt, sonst wäre es, glaube ich, zu lang, nur den ersten Teil, wo sie erklärt, was sie hier macht und worum es ihr in diesem Video geht. Thank you.
previous act of this video was in my native language. Many people have assumed that when I talked about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, connecting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me.
Sie sagt, es geht nicht darum, dass sie Wörter benennt und Dinge benennt, sondern sie interagiert mit den Dingen. Und das Wasser ist auch kein Wasser, das ist auch unwichtig, sondern sie antwortet auf das Wasser und das Wasser antwortet auf sie oder reagiert auf sie. Amanda Bax ist Aktivistin, wie Sie vielleicht jetzt schon erahnen konnten, die sich für die Rechte von autistischen Menschen stark macht, die für ihre Sprache und ihre Sicht der Welt sozusagen kämpft. So würde eben das Wasser, das sie im Film berührt, nicht symbolisieren, sondern sei Teil ihrer Konversation mit der Umwelt. Es ginge nicht um Worte oder Symbole, sondern das Wasser antworte auf sie und sie antworte auf das Wasser. Wichtig ist für mich jetzt, wie dieses Video interpretiert wird, also wie diese Aussagen und diese Arbeiten und diese Bilder interpretiert werden. Und zwar gibt es da ganz immer in bestimmten Tanzszenen, ist dieses Video ganz prominent vertreten und wird beispielsweise von der Erin Manning, die gemeinsam mit dem Brian Masumi in Montreal das Sense Lab leitet. Die Erin Manning ist Tänzerin und Bewegungsforscherin und hat in ihrem Band Relationscapes, der vor 2 Jahren, glaube ich, herausgekommen ist, eben auf diese Amanda Bax hingewiesen und hatte dort mit dem Hinweis auf dieses Video folgende Gleichung aufgestellt. Sehen ist gleich fühlen und dieses ist gleichbedeutend mit sich bewegen, mit to move with. Das Video sei ein Beispiel dafür, dass es nicht länger um Signifikation, sondern vor allem um Responsivität gehe. Und die Erin Manning und der Brian Masumi und so weiter sind ja ganz mitten in dieser Bewegung, Tanz, Affekt-Diskussion drinnen. Von daher ist es sehr naheliegend, dass sie ein derartiges Beispiel sich aussucht. Und an dem Beispiel macht sie fest, jetzt die gesamte Diskussion, wie Affekt sozusagen durch den Körper geht, wie Affekt sich mit an den Gegenständen sozusagen festmacht, wie es zurückwirkt, wie der Affekt durch den Körper durchgeht, wie, dass es nicht um den einzelnen Körper geht, sondern um Körperkollektive, dass es auch nicht um den menschlichen Körper geht, und das ist ganz wichtig, sondern dass es eben verschiedene Beings und Entities und Species geht, die eben mit dem Human Being nur marginal oder immer wieder zu tun haben. Also ganz wichtig, dass diese Affekt und diese Körper und Bewegung sozusagen immer über diesen, nicht nur den einzelnen Körper hinausgehen, sondern vor allem auch über diesen Human Body hinausgehen. In diesem Zitat beziehungsweise in dieser Arbeit ist der Prozess von Wahrnehmung über den Affekt bis zu den sich bewegenden und bewegten Körpern beschrieben. Gleichzeitig wird eben deutlich, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, dass es nicht mehr länger um individuelle Körper geht, sondern um Körper mit anderen Körpern. Diese sind eben nicht unbedingt ausschließlich humane, sondern schließen Körper jeder Art mit ein. Mit Hilfe der Werdensphilosophie von Deleuze und seit einiger Zeit auch mit Anleihen aus der Prozessphilosophie von Alfred North Whitehead unternehmen eben Bewegungsforscher und ForscherInnen wie Erin Manning und Brian Masumi, Luciana Parisi, Mark Hansen, den ich eingangs zitiert habe, den Versuch, Wahrnehmung als Empfindung, als Sensation, ohne die Kategorien des Bewusstseins und eines Subjekts medientheoretisch in den Begriff zu bekommen und einen Begriff von Subjektivität zu entwickeln, der dem sensorischen, wie es bei Hansen heißt, dem sensorischen Angebotscharakter der heutigen Netzwerke und Medienumgebungen innewohnt und um diesem sensorischen Charakter gerecht zu werden. Dabei spielt insbesondere die Definition von Whiteheads der physischen Erfahrung als emotionaler, wie es bei ihm heißt, als ein blindes Gefühl eine basale Rolle, da dieser damit eine Theorie des Empfindens vorlegt, in der das Subjekt als Subject, als Ziel des Prozesses, der die Empfindungen hervorbringt, bestimmt wird. Die physischen Erfahrungen, die Empfindungen zielen also, wie Whitehead betont, immer auf ein Subjekt. Dieses ist als Subjekt oder Subject das abschließende Ziel. Für Whitehead ist die Tradition der metaphysischen Wahrnehmungstheorien von fundamentalen Missverständnissen geprägt, die er zentral in deren Privilegierung der visuellen Wahrnehmung begründet sieht. Ich sehe etwas, nehme dieses also einfach wahr. Das sei die klassische Beschreibung bzw. Ausgangsthese, die Whitehead mit dem Hinweis kritisiert, dass diesem Sehen immer schon ein Abstraktionsprozess vorangegangen sein muss, wodurch das Empfinden in der Unmittelbarkeit des gegenwärtigen Ereignisses verwurzelt ist. Es ist das, was das Ereignis für sich selbst empfindet, indem es seinen Ursprung in der Vergangenheit hat und mit der Zukunft verschmilzt. Und wenn Sie sich vielleicht noch erinnern, was ich Ihnen gesagt habe, ganz am Anfang von Brian Massumi, wie er den Affekt versucht zu benennen, also diese Zone des Affekts als etwas, wo die Zukunft, die Vergangenheit sich mit der Zukunft zusammenschließt, um die Nicht-Gegenwärtigkeit sprechen zu machen oder sich zeigen zu lassen, dann kommt es dieser Definition sehr, sehr nahe. Ich betone dieses Moment eben deshalb so sehr, weil das Empfinden, wie Whitehead es definiert, sich durchaus eben mit dem Affekt verbinden lässt. Der Affekt hat eben keine Präsenz, sondern ist immer zwischen, immer schon vergangen und noch nicht. Er ist zeitlich lokalisiert, er ist nie unmittelbar empfunden oder gegeben. Er ist, wenn man seine zeitlich-räumliche Verortung auf eine andere Ebene überträgt, immer schon abstrahiert. Das ist das, was Whitehead eben so betont, dass es keine Empfindung gibt, die man sozusagen als Empfindung, sondern es ist immer schon etwas Abstrahiertes, was im Körper ankommt, was wir dann wahrnehmen können. Das Empfinden, das blinde Gefühl als Affekt und dieser in seiner Transposition auf die fehlende halbe Sekunde als Dauer zielen damit auf eine physisch abstrahierte Dimension, die sich in den Intervallen von Gehirn, von Zellen, Nerven und anderem mehr zu einem subjektiven Einheit formt oder in den Worten Whiteheads, wodurch sich Subjektivität als Zone der verlorenen Zeit bestimmen lässt, als, wie es bei ihm heißt, das Leben in den Zwischenräumen jeder lebenden Zelle und in den Zwischenräumen des Gehirns verborgen. Ende des Zitats. Ich komme jetzt zu meinem Abschluss. Autoaffektion und Medientechnologien, also sozusagen das Thema jetzt nochmals aufgreifend. In unseren Interaktionen, ist ein Zitat jetzt von Mark Hansen, mit den atmosphärischen Medien des 21. Jahrhunderts stehen wir menschlichen Individuen nicht länger als gesonderte, eigenständige und quasi autonome Subjekte klar unterschiedenen Medienobjekten gegenüber, vielmehr konstituieren wir uns selbst als Subjekte durch die Operation einer Unzahl multiskalarer Vorgänge, von denen einige wie neuronale Verarbeitung eher verkörpert scheinen, andere wiederum wie die rhythmische Synchronisierung mit materiellen Ereignissen eher verweltlicht sind. Ein Zitat von Hansen. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, aber um gleich dort wieder anzuschließen und fortzuführen. Mit dem Cyborg, mit der Figur der Cyborg von der Donna Haraway, die sie Mitte der 80er Jahre in die Debatte eingeführt hat, war eine Denkfigur von ihr eingeführt worden, die die technische Voraussetzung bzw. Abhängigkeit des Lebens von den neuen Technologien denkbar und theoretisch begreifbar machen sollte. Im Vergleich zur Zeit des Cyborg-Manifests Mitte der 1980er Jahre ist die technische Allgegenwärtigkeit heute jedoch um ein Vielfaches gewachsen. Das Netz ist, wie es unter anderem Gallagher und Secker beschrieben haben, zu etwas Elementaren geworden, zu einer unsichtbaren, allumfassenden Voraussetzung gesellschaftlicher, sozialer und psychischer Prozesse. Es geht also um den Zugriff der Zeit auf das Leben unter ihrer, also der Zeit und dessen, des Lebens, technischen Bedingungen. Und ich bin im Moment an der Arbeit eben zu dieser Zeit des Affekts beziehungsweise diesem Timing-Affekt oder Affective Timing. Das ist sozusagen das Überthema von meiner Arbeit. Ich würde hier doch nicht so sehr eine Bewusstseinsindustrie als neue Zeitigungsmaschine rezitieren wollen, also mit diesem Zugriff der Zeit auf das Leben, wie sie beispielsweise von Bernard Stiegler in seinen Arbeiten kritisiert wird, sondern im Sinne der eben von mir angeführten Beispiele, Tänzer, Tänzerinnen, Yamanda Bax, jenes Moment des Außer-sich-Sein stark machen wollen, welches die Autoaffektion des Körpers in seiner Bewegung in und mit seiner Umgebung in den Vordergrund treten lässt. Time is, hat Whitehead einmal geschrieben, a perpetual perishing, also etwas, was sozusagen permanent vergeht, sich permanent verschleißt. Um im selben Atemzug die Zukunft eben als dasjenige zu bezeichnen, was real, aber noch nicht aktuell ist. Und dieses noch nicht aktuelle, also noch nicht vollzogene, birgt in sich die Möglichkeit des immer auch anderen. Und dieses wiederum in Zeiten der digitalen Kodifizierung der Welt, in der Maschinen ihr eigenes Leben zu leben beginnen und ihre Informationen austauschen, ohne dass menschliche Subjekte immer diese steuern würden, macht es vielleicht notwendig, andere Begriffe von Produktion, Distinktion und Differenz einzuführen. Begriffe, die nicht ausschließlich an Aktionen eines Human Beings geknüpft sind, nicht an dessen Sprache, nicht an dessen Begehren und dessen Weltsicht, sondern aus Relationen sich aufbaut, die affizieren und affiziert werden, die als Capacity, wie es heißt, als Vermögen die maßgeblichen Kräfte sind. Jacques Derrida hat den Begriff der Selbstaffektion, des immer schon anderen im Selbst, die immer schon aufgeschobene Gegenwärtigkeit, Präsenz mit Rekurs auf Heidegger, Levinas, Merleau-Ponty beschrieben. Und er hat anhand der Stimme dieses sich im Reden vernehmen analysiert, das ohne einen, wie es bei ihm heißt, die Selbstpräsenz unterbrechenden Signifikanten auskommt. Denken Sie beispielsweise an das Video jetzt von der Yamanda Bax. Und Deleuze hat im Zeitbild, wie ich ganz eingangs dieses Zitat aufgegriffen habe, die Primäraffizierung mit der Selbstkonstitution und Selbstwiederholung der Zeit betont. Stephen Shapiro beschreibt die Aufgabe, und Stephen Shapiro ist einer, der stark jetzt mit Deleuze und Whitehead arbeitet, beziehungsweise die beiden Philosophien sozusagen jetzt stark macht für Medien und Kulturanalysen, beschreibt die Aufgabe, die in einer Welt ohne, wie es bei ihm heißt, verborgene Tiefen, in der das genetische Material gleichermaßen rekombinierbar geworden ist wie andere Daten, uns auferlegt ist. Und er schreibt, und das finde ich ganz interessant, diesen Dreh, den er vollzieht. The universe of things is not just available to us, but increasingly unavoidable. Our predominant aesthetic procedures involve sampling, synthesizing, remixing, and cutting and pasting. In such a world, the aesthetic problem we face is a question of beauty and patterned contrasts, rather than one of sublimity and allure. Ich würde meinen, dass hierin ein Teil der Antwort liegt, weshalb nicht nur viele Teile der Medientheorie derart interessiert sind am Affekt, an Affizierungsprozessen, sondern Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften gleichermaßen wie gebannt auf das Intervall des Affekts schauen. Mit der affektiven Hintergehung des Bewusstseins, mit der Fokussierung auf den affektiven Körper als, wie er beispielsweise bei Patricia Clough bezeichnet wird, als bio-mediated body, lässt sich dieser als bewegter und sich bewegender in ein System von endlosen Relationen eingliedern. Relationen, deren Knotenpunkte Tiere, Maschinen, Atome, Wellen, Wasser, Modulationen im Gesamten und so weiter sein können. Daher kann das Video von Yamanda Bax neben dem Umstand, dass Autismus möglicherweise eine Reaktion auf die Überfülle dieser Welt ist, auch als Beleg geltend gemacht werden, dass Signifikation allein nicht länger ausreichend ist fürs Überleben, sondern, wie es dort heißt, Responsivität gleichermaßen gefordert ist, als eine affektive, spontane, unbewusste, und man müsste, glaube ich, jetzt korrekterweise sagen, nicht bewusste Reaktion. Welche Konsequenzen dies mit sich zieht, würde ich meinen, ist eine ethische Frage, die erst nachträglich ihre Antwort wird finden können. Vielen Dank.